told us.
Ich bin froh, dass wir ohne Maske dürfen predigen. Ich habe schon ein paar Mal die Maske abgezogen, weil ich schon in meinem Gedanken beim Predigen war und wieder aufgezogen und so blöd. Genau, ich wollte euch ganz herzlich begrüßen. Vor ein paar Wochen bin ich angefragt worden vom Lukas, ob ich mal gerne eine Predigt halten würde. Und dann habe ich gedacht, würde ich gerne, aber es wäre nur sinnvoll, wenn man auch ein bisschen mal andere Leute gehört. Und deswegen habe ich einen Simeon gefragt, ob er Lust hätte, mit mir heute Morgen da vorne zu stehen. Und er hat ja gesagt. Und deswegen wollte ich doch gerade ihm das Wort geben, dass er sich vorstellen kann.
Genau. Noch guten Morgen von meiner Seite. Ich nehme an, das ist meine allererste Predigt. Darum nehme ich an, dass von euch viele mich noch nicht kennen. Und dann würde ich schnell sagen, ich bin der Simeon Chiang, ich bin 16, werde bald 17, komme aus Oberstdorf. Und wenn ich schon so eine super Möglichkeit habe, von der Gemeinde Gottes zu reden, möchte ich auch noch gerade bekennen. Ich war ein Sünder und Gott hat mich in seiner Gnade gerettet. Und ich habe mich am 18. Oktober 2019 taufen und bin jetzt ein Zeitchen schon Mitglied bei der Heilsarmee. Und ich glaube daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wenn wir gerade mit Heilsarmee anfangen, möchte ich da auch weitergehen. Und zwar, ich liebe die Heilsarmee. Ich habe sie vorher nicht gekannt, aber es ist mega cool. Und in der Zeit, in der ich jetzt drin darf, habe ich schon viele Leute kennenlernen, ich habe viele Freunde bekommen. Und es ist echt eine Freude. Und neben dem ist es überhaupt, ihr seid die Leute von Jesus und ihr seid seine Brut. Und es sind mega viele Verheißungen. Und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass ich würde sagen, ich würde für die Gemeinde sterben. Aber stellt euch jetzt mal vor, ich würde zu euch kommen und sagen, weil ich die Gemeinde so cool finde, würde ich für das Gebäude, auf dem wo ich jetzt gerade stehe, auch mein Leben geben. Wie findest du das Statement, Christine?
Also Simon, das ist ein bisschen crazy. Ich meine, wer von euch wird für den Ort, für den Standort sterben? Das macht ja gar keinen Sinn. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das Kirchengebäude ein Kirchengebäude ist, aber die Kirche, das sind wir. Das bist du, das bin ich, das ist unser Zusammenkommen. Und das kann in einem Haus genauso passieren, im Privathaus kann das genauso sein, wie eben da auch. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, dass wir das wissen. Und dann wollte ich einen Schritt weitergehen. Es geht nicht darum, ob ich heilsam bin oder ob ich in eine andere Kirche gehe, sondern es geht darum, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser angenommen habe. Und dann gehöre ich zur Gemeinde. Vielleicht nicht heilsam mehr, aber zu der Gemeinde, wo Jesus Christus, die Brut von Jesus Christus darf sein. Ich komme aus einem erzkatholischen Land, Österreich, ursprünglich. Ich versuche Schweizerdeutsch zu reden, aber Leute sagen, man hört, dass Österreich ist raus. Ich glaube es im Fall nicht, aber by the way. Ich habe ganz früh gemerkt, dass die Katholiken zwar auf dem Taufschein katholisch sind, aber eigentlich ja, sehr abergläubisch und sehr viel auch nur okkult pendeln und Züge und Sachen machen. Und für mich ist früh klar gewesen, es kann einfach kein Katholik geben, der gläubig ist. Bis ich 17 war. Dann hat mich jemand mitgenommen zu so einem Bibelkreis, der von evangelischen und katholischen zusammen war. Und ich habe gesehen, dass da überzeugte Katholiken sind, die Jesus Christus mit ihrem ganzen Herzen lieben. Und ich war überrascht gewesen. Und ich musste Buße tun, weil ich gemerkt habe, sogar in der katholischen Kirche kann es sein, dass es Leute gibt, die zu der Gemeinde Jesu gehören. Und ich habe viele verschiedene Gemeinden kennenlernen. Ich komme aus der lutherischen Kirche ursprünglich. Ich habe in einer Pfingstgemeinde in der Jugendarbeit mitgeholfen. Ich habe in einer Baptistengemeinde, habe ich, wenn die Ferien gemacht haben, Kinderbetreuung angeboten. Und so weiter und so fort. Also ich bin, sogar jetzt bin ich nur in der Heilsarmee, einfach nur um das zu stoppen. Gell? Ich habe so viele verschiedene Denominationen kennengelernt, Gemeinden kennengelernt. Und ich habe überall Menschen gefunden, die Jesus von ganzem Herzen liebe. Und eins von den Statements, das ich mega cool finde, ist, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er seine Gemeinde, seine Brut vorfinden und nicht ein Harem. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, dass wir schon jetzt anfangen, dass wir unsere Brüder und Schwestern, auch wenn sie andere Denominationen haben und manchmal ein bisschen komische Sachen glauben, dass wir für sie beten und dass wir sie lieb haben. Ich zum Beispiel, Simeon und ich, wir diskutieren gern. Ich habe recht, Simeon versucht manchmal auch recht zu haben, muss ich ihm sagen, wer der Chef ist. Nein, so sieht es nicht aus. Wir diskutieren manchmal richtig stark. Die Jugendlichen haben sich schon manchmal versammelt um uns herum, weil sie gemerkt haben, dass wir plötzlich zum Diskutieren anfangen und tun uns zuhören, wie wir da Ping-Pong spielen mit Argumenten und so. Und trotzdem wir mega heftig argumentieren, wir zwei, glaube ich daran, dass er ein geliebter Bruder von mir ist, weil er Jesus Christus in seinem Herzen hat. Ich würde ihm nie den Glauben absprechen, weil ich sehe sein Herz und seine Leidenschaft, die für Jesus Christus brennt. Und ich glaube, wenn man ihn fragen würde, würde er das von mir auch sagen.
Ja.
Sehr gut, das habe ich jetzt wollen hören. Aber in letzter Zeit sehe ich immer häufiger auf Facebook Diskussionen, wo Christen sich gegenseitig den Glauben absprechen. Nur weil sie eine andere Meinung haben. Zur Impfung, zu Corona, zu Trump, zur Maskentragepflicht. Man hat eine andere Meinung. Und plötzlich, mit dass man einfach argumentiert, sagt man, du kannst kein Christ sein, wenn du das nicht glaubst. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ganz genau. Und das ist das, was ich mit dem Vergleich habe gemeint. Wenn ich das so höre mit diesen Facebook-Sachen und so, es scheint so, als würden Christen das Kirchengebäude, ihr eigenes Kirchengebäude, ihr Glaube, ihre Überzeugungen über was wirklich drin ist, stellen und es wichtiger halten, als was wirklich wichtig ist. Die Bibel redet hier von zweierlei Sachen. Das eine ist Überzeugungen und das andere ist Offenbarung. Lasst mich euch schnell erklären. Der Apostel Paulus hat in einem Brief eigentlich schon das gleiche Problem gehabt. Zu seiner Zeit haben Leute sich gefragt, wann man den Sabbat, also den Ruhetag, halten muss. Und es hat Leute gegeben, die haben gesagt, ja, dann muss man am Sonntag halten. Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, nein, Samstag. Und es hat wiederum Leute gegeben, die gesagt haben, mit Jesus ist jeder Tag wie ein Sonntag. Und dann kann ich jeden Tag arbeiten. Und was interessant dabei ist, ist, dass der Paulus nicht gesagt hat, oh, das ist meine Meinung und die ist richtig, sondern er hat gesagt, es ist okay. Es ist okay, wenn man seine Überzeugungen hat und es ist okay, wenn man seine Meinung hat. Aber, was dann noch etwas eben Wichtiges zu erwähnen ist, ist, dass es Offenbarungen gibt, dass es Fakten gibt, die universell gelten, egal ob man daran glaubt oder nicht. Und da gebe ich euch ein Beispiel aus der katholischen Kirche, wo sehr leider ein bisschen irrgegangen ist. Und zwar im Mittelalter ist dort die Lehre aufgekommen, dass man muss durch Werke in den Himmel kommen. Das heisst, man muss sich seinen Weg in den Himmel erkämpfen. Und da ist Martin Luther gekommen und hat die Offenbarung von Gott bekommen. Man ist allein und einzig und allein durch Gnade gerettet. Und für ihn war die Offenbarung jetzt wichtiger gewesen als der Ausschluss von der Gemeinde. Und da sage ich, dass es okay ist. Da kann man dafür stehen und auch Konsequenzen dafür tragen. Aber bei eigenen Überzeugungen, zum Beispiel wenn oder ob man jetzt den Sabbat haltet, da wollen wir jetzt ein bisschen drüber reden. Und dazu haben wir euch drei bestimmte Bibelstellen rausgesucht und wollen ein bisschen dazu reden. Der erste ist Johannes 17, 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Vielleicht als kleinen Kontext davon, das hat vorhin Susanne schon erwähnt, das war das Gebet von Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Und von all den möglichen Sachen, die für Jesus hätte ich beten können, und es sind wirklich viele, das könnt ihr euch denken, hat er für Einheit gebetet. Er hat für seine Jünger gebetet und für alle, die mal seine Jünger werden. Und er hat gebetet, dass sie eins sind. Und dann nicht nur ein bisschen so freundschaftlich, nein, er hat gebetet, dass sie die gleiche Gemeinschaft haben, wie Jesus mit seinem eigenen Vater hat. Und das ist für mich etwas nicht wenig Enges. Es ist etwas sehr eine sehr enge Gemeinschaft. Und wenn wir noch den letzten Teil vom Vers anschauen, da steht, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also was ich daraus verstehe, liebe Christen, ist, wenn wir Leute aus der Welt retten wollen, dann müssen wir an unserer Einheit arbeiten. Damit wir ein richtiges Zeugnis abgeben können von unserer Liebe zueinander, dann müssen wir daran arbeiten, wie wir miteinander umgehen.
Oder Christine? Amen. Amen. Und Jesus geht weiter. In Matthäus 24 erklärt er, wie die letzten Tage ausgesehen werden. Er sagt, viele werden auftreten in seinem Namen und sagen, da ist der Christus, dort muss du hinlaufen. Oder hier ist er, da muss du hingehen. Und Jesus sagt, tönt nicht auf die losen. Es wird Kriege und Kriegsgeschrei geben, es wird ein Volk gegen das andere sein, Hungersnöte, Erdbeben, ihr werdet gehasst werden, verfolgt und tötet und falsche Propheten werden in großen Massen auftreten. Und dann kommt folgender Vers. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und wenn ich euch frage, ob ihr das auch seht, wenn ihr so in die Welt raus seht, dass die Liebe untereinander erkaltet, man immer egoistischer wird, ich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier, dann kannst du vielleicht nur einen Simeon segnen, weil er gerade ein guter Kollege ist, aber mehr schon nicht. Wir tun uns so in den Mittelpunkt stellen. Gesellschaft ist so ich-zentriert. Und ihr würdet mir das zusprechen, wahrscheinlich sagen, ja, Gesellschaft, das stimmt. Aber Jesus redet da nicht von der Gesellschaft. Er redet von uns. Wie komme ich auf das? Zwei Gründe. Der erste, die Liebe, die da steht, ist Agape. Und Agape, das ist die göttliche Liebe, die nur Jesus Christus schenken kann. Wo beschrieben wird, wunderschön in 1. Korinther 13, wo leider häufig nur bei Hochzeiten verwendet wird, aber wo mega ein guter Text ist, zum Beschreiben, welche Liebe die Agape-Liebe ist. Das ist das eine. Also du musst Christ sein für diese Agape-Liebe. Das zweite ist, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt. Damit man bis ans Ende standhaft bleibt, muss man aufgestanden sein. Muss man stehen. Ich kann nicht einen Weg zum Ende bringen, wenn ich gar nicht angefangen habe, den zu laufen. Also Jesus beschreibt nicht irgendwelche Leute in der Gesellschaft, sondern er beschreibt uns, unsere Liebe. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir daran arbeiten, dass unsere Liebe für unsere Brüder und Schwestern nicht verloren geht, auch wenn sie anderer Meinung sind. Und der Paulus nimmt den Geschwisterhass, wo sich der Bruder gegen den Bruder stellt, nur mal extra auf.
Genau. Und dazu möchte ich euch eine Stelle aus dem 1. Korinther 6, 5 bis 7 vorlesen. Zu eurer Schande muss ich das sagen. Gibt es denn wirklich keinen einzigen unter euch, der die Weisheit besitzt, einen Streit zwischen zwei Brüdern zu schlichten? Aber nein, ein Bruder prozessiert gegen den anderen. Und das Schlimmste daran ist, ihr verklagt einander vor Menschen, die nicht an Gott glauben. Dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht seid, ist schon eine Niederlage für euch alle. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Und hier wieder vielleicht als Kontext, der Paulus redet da zu seiner Gemeinde in Korinth. Und im Brief hat er am Anfang auch ein paar gute Sachen gesagt, oder viele gute Sachen gesagt, er hat sie gelobt. Aber da ist er auch zu einem Herzensanliegen von ihm selber gekommen. Etwas, was für uns wichtig ist und schon für den Paulus wichtig ist, war. Einheit. Er sagt, dass da Streit herrscht, dass da Zwiespaltung herrscht und keine Vergebung. Und das seht ihr auch am Text und es ist katastrophal. Und Ich glaube, das kann man sehr schnell erkennen. Ui, da hat Streit geherrscht, die haben sich lange nicht vergeben. Aber ich sehe genau in diesem Text eine Parallele zu heute. Anstatt, dass vielleicht die Leute vor das weltliche Gericht gehen, gehen die Leute auf Facebook und die einander den Glauben absprechen. Und das vor den Augen der ganzen Welt. Und ich möchte euch fragen, Gemeinde Gottes, was ist das für ein Zeugnis für die Welt? Wenn wir einheitlich sein und einander die Liebe zeigen, dass die ganze Welt sieht, dass wir Jünger von Jesus sind, und miteinander streiten und Sank haben. Und noch eine zweite Frage. Was hat die echt unser Herr Jesus da? Wenn ihr den Text lest, dann sagt eigentlich der Paulus schon die Antwort drauf. Es ist lieber, dass man sich Ungerechtigkeit passieren lässt, als dass man mit Wut antwortet und Unvergebung. Und genau, ihr seht daran ein recht negatives Beispiel, wie es in einer Gemeinde könnte aussehen, was passiert, wenn Unvergebung herrscht. Aber Christine wird euch jetzt noch ein super positives Beispiel erzählen, was für eine Macht das Vergebung kann haben.
Eben an dem Beispiel merken wir auch, dass Agape, also die Gottesliebe, sehr eng mit Versöhnung und Vergebung zusammenhängt. Ich lese euch die Geschichte vom Evangelisten Dapazzo. Jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem deutschen Konzentrationslager gelitten. Ich wog nur noch 45 Kilogramm und mein ganzer Körper war mit Wunden bedeckt. Mein rechter Arm war gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 ließ mich der Lagerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er saß an einer reich gedeckten festlichen Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie er sich die Leckerbissen schmecken ließ. Da wurde ich vom Bösen versucht. Dapazzo, glaubst du immer noch an den 23. Psalm, wo drinnen steht, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. Im Stillen betete ich zu Gott und konnte dann antworten, ja, ich glaube daran. Die Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir, Ihre Frau ist eine gute Köchin, Dapazzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte es mir. Seit Jahren schickt Ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine vier Kinder hatten von ihren ohnehin karglichen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn, Dapazzo, hasse ihn. Und wieder betete ich gegen den Hass um Liebe an. Ich bat den Lagerkommandant, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger gewährte es mir nicht. Er verfluchte mich. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war entkommen und untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm, ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam er plötzlich Angst. Sie sind gekommen, um sich an mir zu rächen. Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben hätte. Ein Jahr später bekehrte sich dieser Mann und seine Frau zu Jesus Christus.
Wow. Ganz ehrlich, so eine Geschichte macht mich eigentlich recht sprachlos. Und ich möchte es euch heute präsentieren. Wir haben heute zwei Sachen gehört. Wir haben wirklich ein negatives Beispiel gesehen, wie die Gemeinde Gottes aussehen kann. Oder wir haben ein wunderschönes, positives Beispiel gesehen, was Vergebung kann anrichten kann. Und ich möchte euch auch jetzt eigentlich vor die Wahl stellen und euch ermutigen. Falls euch während dieser Predigt oder während dieser Zeit jemand ist eingefallen oder eine Situation ist eingefallen, die ihr noch nicht vergeben habt oder wo ihr selber in der Schuld seid, dass ihr das heute könnt erledigen könnt. Ich möchte euch sagen, vielleicht habt ihr einen Streit mit einem Glaubensgeschwister gehabt oder irgendjemandem und vielleicht seid ihr sogar im Recht gewesen. Aber ich möchte euch so ans Herz legen, dass ihr euren Brüdern und Schwestern vergeben. Und falls euch irgendwo eingefallen ist, dass ihr jemandem Unrecht habt, dann möchte ich euch das Wort von Jesus weitergeben. Er hat gesagt, wenn ihr auf dem Weg seid zum Opfern, und das kann man verstehen, wenn ihr auf dem Weg seid zum Gottesdienst, und euch einfällt, dass da jemand ist, der euch noch nicht versöhnt hat damit, dann lasst euch das Opfer liegen und geht euch versöhnen und näher kommt. Und so möchte ich euch sagen und ermutigen, das Wort Jesus zu tun und zu vergeben oder sich zu entschuldigen. Und aufgrund dessen haben wir draussen beim Ausgang, und ich glaube, hier wird auch noch kommen, mega coole Kärtchen parat gemacht, dass falls ihr gerade eine Person im Kopf habt oder mehrere, dass ihr gerne eins oder mehrere könnt nehmen und heute die Entscheidung könnt tun, zu vergeben oder zu entschuldigen. Und ja, ich finde das etwas sehr Schönes, wenn wir als Helsame, als Gemeinde von Jesus, als Brut von Jesus, können den ersten Schritt machen in Richtung Einheit.
Genau, also nehmt die Kärtchen, schreibt den Kollegen, ihr dürft es auch gerne persönlich machen, es ist ein bisschen schwieriger in der heutigen Zeit, aber telefonieren kann man ja auch, E-Mail schreiben, was auch immer, aber ihr dürft auch gerne die Kärtchen nehmen nachher. Zusätzlich haben wir noch so Klammern mitgenommen, weil es gibt Momente, wo man vielleicht noch nicht bereit ist, einer Person zu verzeihen. Aber ich wollte euch einladen, dass ihr Herzchen mitnehmt, also Klammern, zum Klammern, Festklammern, für die Personen, die ihr noch nicht vergeben könnt. Dass ihr sie irgendwo anklammert, wo ihr sie jeden Tag dürft sehen und einfach Gott darum bittet, dass er euer Herz weich macht, dass er Versöhnung schenkt für euch. Und dass ihr dann auch Versöhnung könnt bringen. Bevor wir nur das Segen dürfen hören, würde ich euch einladen, nur mal als Zeugnis von unserer Einheit, dass wir zusammengehören, dass die, die wollen, dürfen aufstehen und wir beten nur mal zusammen das Vater unser. Danach dürfen wir das Segenslied hören und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.